Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es ging los bei Twitter und überhaupt im Internet unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen, haben sich nach und nach immer mehr Menschen öffentlich dazu bekannt, eben das zu sein und darüber geredet. Inzwischen gehen einige davon noch auf die Straße, alle 2 Wochen ungefähr. Heute gibt es Demonstrationen in Kiel, in Köln, in Bochum, in Viersen am Niederrhein, in Hamburg und in Berlin. Und in Hamburg organisiert diese Demonstration, diesen Protest, Susanne, die als Selbstständige in die Armut tatsächlich gerutscht ist, als Solo-Selbstständige, die gerne mit uns spricht, aber deshalb nicht, dass sie glauben, jetzt hat der Mann einen ganz unhöflichen Morgen, die ihren Nachnamen lieber nicht im Radio nennen möchte. Deshalb bleiben wir bei Susanne. Schönen guten Morgen, Susanne.
Schönen guten Morgen.
Wie sind Sie denn quasi jetzt ja auch zur Aktivistin geworden?
Ja, das fing damit an, dass ich eben armutsbetroffen bin und ich brauchte Hilfe. Und es gibt im Twitter, auf Twitter gibt es eine Stiftung, die nennt sich One Worry Less Foundation, Entsorge weniger, und die hilft Menschen wie mir in besonderen Notlagen. Und an die habe ich mich gewandt. Und dann gab es so einen Schriftverkehr und ich habe in einem Schriftverkehr per E-Mail vergessen, meine Signatur aus der E-Mail rauszunehmen. Und dann bekam ich einen Anruf, du bist in der PR-Branche tätig gewesen oder bist da tätig, kannst du uns nicht helfen, wir wollen in die Öffentlichkeit gehen. Ja, und da sie mir geholfen haben, habe ich Sorge weniger geholfen und dann hat das so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin.
Können Sie oder wollen Sie erzählen, wie konkret die Ihnen geholfen haben in dem Fall damals? So lange ist nicht her.
Nee, das ist noch nicht so lange her. Das war im März. Meine Tochter brauchte eine Brille und wir sind dann zu einer großen Optikerkette gegangen und sind da sehr schlecht beraten worden. Und es soll so sein, habe ich dann auf Twitter erfahren, dass Brillen für Kinder und Jugendliche kostenlos sind. Wir haben das nicht so bekommen. Wir sind mit 150 Euro da rausgegangen. Und dann habe ich mich natürlich furchtbar geärgert, weil das auch Hartz IV zahlt keine Brillen für Erwachsene nicht. Und für Kinder gibt es halt einen gewissen Zuschuss wohl, auch von den Krankenkassen. So genau habe ich das nicht verstanden. Und dann kam auf Twitter zurück, das hättest du nicht bezahlen müssen. Das wende dich an Sorge weniger, die helfen dir. Und dann habe ich mich an die gewandt und tatsächlich habe ich im Endeffekt die Brille zurückgeben können und Sorge weniger hat mir dann über eine bekannte Optikerin Kontakt vermittelt und die hat mir die Brille für meine Tochter dann kostenlos gemacht mit dem Rezept von dem Augenoptiker, von der Krankenkasse. Und so ist das dann entstanden.
Können wir mal, weil wir müssen das ja, glaube ich, ein bisschen erklären, weil sich sonst Leute fragen, eine Frau aus der PR-Branche, viele, die sich da nicht auskennen, wittern da ja immer das große Geld und denken an sonst was. Wie ist denn das bei Ihnen gekommen, dass Sie mit dem Beruf überhaupt in, wenn ich das so nennen darf, diese Armutsfalle getappt sind?
Naja, wie das so ist, man heiratet, kriegt Kinder und wir hatten dieses klassische Modell, der Mann war haupterwerbstätig und Ernährer und ich habe nebenbei viel gearbeitet, aber eben nicht so, dass, also selbstständig eben und nicht so, dass ich so das große Einkommen hatte. Und dann ist die Ehe auseinandergegangen und das war schon schwierig, da hatte ich dann noch ein bisschen Geld und dann kam Corona. Und als Solo-Selbstständige brechen dann Aufträge weg.
Und Sie waren, wie viele Selbstständige in allen möglichen Branchen, in dem Problem, dass Sie nicht einfach wie Festangestellte Kurzarbeit anmelden konnten oder Hilfen beantragen? Oder gab es irgendwas für Ihre Situation an Corona-Hilfen?
Nein, das gab es nicht, weil ich einfach viel zu wenig Einkommen hatte. Ich war da schon, wir hatten halt keine nicht ganz einfache Trennung. Die Kinder sind belastet und wir hatten dann die Schwierigkeit eben, dass ich auch viel für die Familie machen musste. Und dann bin ich halt schon vor Corona immer weniger in der Lage gewesen, arbeiten zu können. Und mit Corona ist es dann komplett weggebrochen. Und dann konnte ich nicht, ich konnte keine Hilfen beantragen.
Was war das eigentlich für ein Gefühl, der Moment, wo Sie zugeben mussten, jetzt ist es wirklich soweit? Mir geht das Geld aus, ich habe Probleme, alles zu zahlen, was ich allein schon für meine Kinder brauche, allein für mich. Gibt es da so den einen Moment, wo man mal abends da sitzt und dann wirklich einem das so zu 100% plötzlich klar wird?
Ja, es gibt so Momente, in denen man sich fragt, warum mache ich das alles eigentlich noch? Also man versucht, also ich habe immer versucht, Mann ist der falsche Ausdruck, ich habe immer versucht, uns über Wasser zu halten und ich habe dann wahnsinnig viel unternommen und es brachte immer alles nichts. Und dann sitzt man da oft und denkt, wozu das Ganze und hat das alles einen Sinn? Und dieser Druck, dieser finanzielle Druck führt auch dazu, dass man immer mehr in depressive Phasen verfällt und immer mehr in so einen Nebel und ganz viele Dinge auch gar nicht mehr richtig einschätzen und sehen kann.
Haben Sie sich selbst die Schuld gegeben damals? Weil man weiß ja, dass es viele Menschen gibt, denen es so ähnlich geht. Aber ich kenne das selber aus Phasen, die nicht so schlimm waren wie Ihre. Aber ich bin ja auch freiberuflich. Man bildet sich immer ein, man ist selbst schuld. War das bei Ihnen auch so?
Nein, da wir die Trennung dringend gebraucht haben und das für uns sehr, sehr wichtig war, war mir das klar, das war das Richtige, was ich getan habe. Die Phase hatte ich nicht. Also das Schlimme war eben, dass dann Corona kurz danach kam und die Aussichtslosigkeit immer größer wurde, weil man ja nicht absehen konnte, wie lange geht das, was hat das für Auswirkungen und wie werde ich wieder auf die Beine kommen. Dass ich wieder auf die Beine komme, war nie eine Frage für mich. Also das weiß ich, dass ich das kann. Aber wann und wie, das war die Frage. Also was kommt dann nach?
Fiel es Ihnen leicht, als dann im Internet dieser Hashtag auftauchte, ich bin armutsbetroffen, sich da auch selbst zu bekennen? Also Twitter, wir werden gleich kommen, ist nochmal ein bisschen was anderes, als in Hamburg auf der Straße zu stehen. Aber dennoch, es ist ja eine Form von selber öffentlich zugeben, ich bin auch in der Lage. Fiel Ihnen das leicht?
Nein, am Anfang nicht. Und dann habe ich durch diesen Kontakt mit Sorge weniger, habe ich gesagt, naja, ich glaube, ich brauche mich da ja auch nicht äußern. Und die haben ja auch schon alles gesagt. Und dann meinte Konstantin, nein, mach das unbedingt. Also äußere dich da. Und das war dann, als ich mich getraut habe, war das schon toll.
Wie wichtig ist es denn erstmal dann, man weiß es ja, man ist ja nicht doof und man kann ja auch Zeitung lesen, aber wirklich persönlichen Kontakt festzustellen, da gibt es ganz viele, die haben ähnliche Sachen wie ich erlebt, manche auch andere, aber sie sind zumindest in einer vergleichbaren Situation. Hat sie allein das schon, nehmen wir mal ein relativ einfaches Wort, hat sie das getröstet?
Ja. Man weiß, dass es da andere draußen gibt, aber man igelt sich ein. Also ich habe mich vorher sehr, sehr eingeigelt und komplett zurückgezogen, weil das soziale Leben ist ja an mir vorbeigegangen. Ich konnte mir unheimlich viel gar nicht mehr leisten oder erlauben. Man zieht sich dann komplett zurück und lebt dann schon in so einer Art Nebel. Und auch wenn das Wissen da ist, dass es da draußen andere gibt, man sieht sie ja nicht. Wir haben uns ja alle versteckt. Und plötzlich gab es eben dieses Treffen draußen. Und das war natürlich im ersten Moment so ein bisschen eine große Überwindung, dahin zu gehen. Aber es war sehr schnell das Gefühl da, wir sind mehrere und wir sind nicht alleine und zusammen sind wir stark. Das war erstaunlich.
Nun wird im Moment ja an einem Punkt alles schlimmer. Die Energiepreise steigen, die Lebensmittelpreise steigen. Also kann ich das Wort davor lassen, die Preise steigen einfach. Was fordern Sie eigentlich? Also gern auch Sie ganz persönlich, aber auch die Menschen, mit denen Sie zusammen zum Beispiel heute auch demonstrieren werden. Was fordern Sie jetzt eigentlich? Was muss jetzt für Menschen wie Sie und auch für viele andere passieren?
Na, wir protestieren, weil wir wollen letztendlich krisenfeste und existenzsichernde Transferleistungen. Also wir wollen abgesichert sein. Wir wollen nicht an den Rand gedrängt werden. Wir wollen schlafen können, ohne Sorge zu haben. Kann ich meine Stromrechnung bezahlen, die zum Beispiel bei Hartz IV ja gar nicht inbegriffen ist? Kann ich meine Kinder ernähren? Kann ich ihnen was zum Anziehen kaufen? Wir sprechen ja nicht mal mehr darüber, ob man mit den Kindern Teilhabe hat, ob ich mit denen ins Kino gehen kann. Nein, natürlich nicht. Ich kann auch kein Hobby meinen Kindern mehr leisten. Es geht einfach darum, dass wir nicht mehr mit Angst aufwachen, durchs Leben gehen und immer nur rechnen. Wir können ja nichts mehr machen. Und wenn jetzt auch noch das 9-Euro-Ticket wegfällt, dann können wir noch nicht mal mehr mobil sein. Und das ist, ja, also das ist einfach so viel Beklemmung und so viel Angst. Und ich finde, das hat ein Sozialstaat, wie er sich ja nennt, das kann er sich nicht erlauben. Wir haben das nicht verdient.
Wie sehen Sie denn die aktuelle Diskussion, die es gerade heute Morgen gibt, um die Frage Erleichterungen jetzt ganz konkret wegen der Inflation, wegen der steigenden Preise auch für alle oder nur für bestimmte Gruppen? Ich will jetzt gar nicht die FDP ausspielen mit ihrem Steuervorschlag gegen irgendwelche anderen Vorschläge, aber es wird ja ganz viel diskutiert. Ich meine, Sie könnten ja wieder Pech haben als Freiberuflerin, dass man irgendwas beschließt, wo aus irgendwelchen Gründen Sie schon wieder nicht dabei sind. Also was würden Sie sich vorstellen, wie groß auch die Gruppe sein sollte, der man hilft?
Nein, das wird also auf Twitter zumindest auch sehr, sehr hart diskutiert. Und es gibt sehr viele gut situierte Menschen, die sagen, warum soll ich denn bitte schön entlastet werden? Also genau, ich finde, warum sollen die gut situierten entlastet werden, die selber oft ja bereit sind, viel mehr zu geben? Ich finde schon, dass die Menschen, die am unteren Drittel der Gesellschaft sind, es viel mehr nötig haben. Und wir haben als Solidargemeinschaft eigentlich auch die Verpflichtung, genau diesen Menschen zu helfen.
Dürfen wir jetzt verraten, was Sie heute in Hamburg konkret tun? Ich finde das nämlich ziemlich originell. Oder wollen Sie es lieber noch nicht verraten und die Menschen überraschen?
Nö, wir können das schon verraten.
Dann sagen Sie es.
Wir werden heute an der schönen Aussicht an der Alster, das ist die Gegend, wo viele gut situierte leben werden, in die Alster steigen und sagen, uns steht das Wasser bis zum Hals, wir gehen unter.
Susanne hat das organisiert. Ich weiß Ihren Nachnamen und jetzt müssen alle ganz stolz auf mich sein. Ich bin eine Quatschtüte vom Herrn, ich verrate ihn nicht, weil sie das nicht möchte. Und dafür habe ich großes Verständnis. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
Schönen Tag auch an Sie. Das Ganze natürlich, was heißt natürlich, ich erwähne es ja deshalb extra, weil es vielleicht für Sie nicht so natürlich ist. Wir haben ja unser Jahresmotto, unser Jahresthema, die Denkfabrik zu prekären Lebensverhältnissen, zu Menschen, die von ihrer Arbeit nicht leben können. Und auch dieses Gespräch gehört dazu.